Ja, wir schlagen miteinander das Buch der Offenbarung auf. Und wir werden gleich sehen, dass Johannes sehr viele Ähnlichkeiten mit Hesekiel hat. Und darum wollen wir zuerst einige Blicke tun ins Kapitel 1 und dann zum Kapitel 4 kommen. Ich lese in Offenbarung 1 zuerst den Vers 4, ja, die Verse 4 bis 6. Johannes, den sieben Versammlungen, die in Asien sind, Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher der treue Zeuge ist, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde, dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir sehen also hier, dass Johannes, wie Hesekiel, von der Herrlichkeit seines Herrn und Gottes durchdrungen ist und darum auch diesen Wunsch ausspricht, diese Dankbarkeit, die zuerst zum Ausdruck kommt: Er hat uns mit seinem Blut erkauft, er hat uns zu einem Königtum gemacht, zu Priestern gemacht, ihm soll alle Herrlichkeit zukommen. Dann erinnere ich auch an das, was ich gestern schon sagte, dass Johannes hier einen sehr auffälligen Ausdruck verwendet für den Geist Gottes, die sieben Geister Gottes. Es ist der Geist Gottes, der uns die Augen öffnet für Gott, für Gottes Wort, für Gottes Wahrheit und für Gottes Regierung. Und so fährt er dann fort und spricht von sich selbst. Im Vers 10 sagt er: Ich war an des Herrn Tag im Geiste. Also auch er vermerkt ausdrücklich, dass es Gottes Geist war, der ihm die Augen und die Ohren so öffnete, dass er die Stimme des Herrn hörte und den Herrn sah. Und eben dieser Ausdruck, die sieben Geister Gottes, die ganze Fülle des Wirkens des Geistes Gottes ist damit gemeint, vor seinem Thron. Wiederum dieses Stichwort Thron. Der Geist Gottes öffnet uns die Augen für Gottes Thron, für Gottes Regiment, für Gottes Führung. Der Geist Gottes führt uns zu Gott und stellt uns unter Gottes Thron. Das ist eine der Hauptwirkungen des Heiligen Geistes. Er macht den Gläubigen gehorsam, unterwirft ihn Gottes Willen. Es ist eigentlich ganz einfach, es ist ja offenkundig, wir sehen es hier. Aber das wird sehr häufig, wenn man über den Heiligen Geist, über die Fülle des Geistes, über das Wirken des Geistes spricht, ganz ausgelassen. Dabei ist das eines vom Allerentscheidendsten. Johannes beginnt dann von sich selbst zu reden. Und jetzt sehen wir, dass seine Situation der des Hesekiel gleicht. Lesen wir jetzt die Verse 9 bis 13. Ich, Johannes, euer Bruder und Mitgenosse in der Drangsal und dem Königtum und dem Ausharren in Jesu, war auf der Insel genannt Patmos, um des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. Ich war an des Herrn Tag im Geist. Und ich hörte hinter mir eine laute Stimme, wie die einer Posaune, welche sprach: Was du siehst, schreibe in ein Buch und sende es den sieben Versammlungen. Nach Ephesus und nach Smyrna und nach Pergamus und nach Thyatira und nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodicea. Und ich wandte mich um, die Stimme zu sehen, welche mit mir redete, und als ich mich umgewandt hatte, sah ich sieben goldene Leuchter und inmitten der sieben Leuchter einen gleich dem Sohn des Menschen. Wie Hesekiel ist auch Johannes in der Verbannung. Von zu Hause mit Gewalt weggeschleppt. Also nicht da, wo er am liebsten wäre. Nun, Johannes war nicht in dem Sinn wie Hesekiel ein Priester, dass er noch im Tempel Gott anbeten konnte, neutestamentlich. Alle Gläubigen sind Priester und wir können durch den Geist den Herrn alle Zeit und an allen Orten nahen. Aber er war ein Hirte der Herde, ein Lehrer der Herde, ein Aufseher der Herde, außerdem, dass er Apostel war. Und als Hirte ist man nirgends so gern wie bei der Herde. Auch wenn es nicht immer gemütlich ist, in der Herde. Aber der Hirte liebt die Herde. Er liebt die geliebten Christi und so verlangt sein Herz nach den Gläubigen. Wir wissen aus den Johannesbriefen, die er schrieb kurz bevor er von dieser Verfolgung ergriffen wurde und verbannt wurde. Wir wissen aus diesen Briefen, dass in den Gemeinden falsche Lehrer waren, Antichristen waren, falsche Geister waren, dass Anlass zu Sorge bestand und dass deshalb der Dienst eines Johannes, Dienste dieser Art, notwendiger waren denn je. Und jetzt bricht eine Verfolgung aus, ein gottloser Herrscher sitzt auf dem Thron des römischen Kaisers, Domitian, und er lässt Christen gefangen nehmen, er lässt Christen in Gefängnisse werfen, umbringen und teilweise ins Exil schleppen. Und auch Johannes wurde verschleppt. Und er muss sich auch gefragt haben, wie kann denn Gott, wie kann der Herr da zuschauen, während solche Dinge passieren? Gerade jetzt, wo die Gemeinden so angefochten sind, gerade jetzt, wo falsche Lehrer da sind, Antichristen da sind, von denen Johannes ja spricht, im ersten Johannes und im zweiten Johannesbrief, auch böse Arbeiter wie Diotrephes, wie kann der Herr da einfach zuschauen? Und wir können uns gut denken, dass er auf dieser Insel Patmos saß, vorgelagert der kleinasiatischen Küste, das war ja damals alles griechisch. Patmos, und von Patmos sieht man hinüber aufs Festland. Und er wird da gesessen sein und Richtung Osten geschaut haben, Richtung kleinasiatische Küste und sich gefragt haben, wann kann ich endlich dahin zurück, wo ich hingehöre? Und die Gemeinden besuchen in Kleinasien, nach Smyrna reisen und sehen, wie es da um die Gläubigen steht, nach Ephesus reisen, nach Thyatira, nach Laodicea und so weiter. An des Herrn Tag ist er im Geist. Der griechische Ausdruck besagt eigentlich, geriet ich in den Geist. Also hält den Augenblick fest, wo der Heilige Geist ihn erfüllte. Wo der Heilige Geist ihn ergriff und erfüllte. Und was geschieht? Eben das, was geschieht, wenn Gottes Geist uns erfüllt. Dann hören wir, was wir vorher nicht hörten. Jetzt hörte die Stimme des Herrn. Er hatte sie vorher nicht gehört. Er war so voll gewesen von seinen Gedanken, von seinen Sorgen, von dem, was er dachte, das muss doch jetzt sein, jetzt müsste ich doch da sein, hier müsste ich doch was unternehmen können. Er war so voll davon, dass er den Herrn, sein Reden, nicht hörte. Und jetzt hört er die Stimme des Herrn und bezeichnenderweise von hinten. Und das war mir Anlass, eben es ein bisschen so auszumalen, dass er wahrscheinlich da saß, jeden Morgen und hinüberschaute an die kleinasiatische Küste. Also er schaute da hinüber, wann kann ich endlich dahin? Wann ändern sich endlich die Umstände? Er schaut in die falsche Richtung. Auf alle Fälle schaut er in die falsche Richtung, denn er muss sich umdrehen. Und so dreht er sich um und dann sieht er, ja, wen sieht er? Er sieht den Herrn. Aber ihr sieht ihn als Menschensohn. Als Menschensohn. Wie Hesekiel. Also ganz parallel hier sein Ergehen. Er ist in der Verbannung. Er macht sich seine Gedanken über den Sinn dieser Sache. Scheint ihm alles sinnlos, wie es auch Hesekiel vorgekommen sein muss. Und dann kommt Gottes Geist über ihn, ergreift ihn. Und dann sieht er den Menschensohn. Und im Licht des Menschensohnes erst begreift er, was er vorher nicht begriffen hatte. Ja, der Menschensohn ist, wir haben diese Stellen heute Vormittag nachgeschlagen, der Menschensohn ist der von Gott bestimmte Herrscher über alle, der universale Herrscher. Der Menschensohn ist der von Gott bestimmte Richter aller, der unbestechliche Richter. Ihn sieht er. Und zwar in einem Zusammenhang, den er nicht erwartet hatte. Nehmen an, nicht erwartet hatte. Nämlich, er sieht den universalen Herrscher und Richter in direkter Beziehung zu den Gemeinden. Und das zeigt uns, dass wir vorsichtig sein müssen, wenn wir die heilsgeschichtlichen Phasen unterteilen und unterscheiden zwischen Israel und Gemeinde. Wir sollen das tun und unterscheiden zwischen dem Reich des Messias und der Gemeinde. Wir sollen sicher unterscheiden, aber wir dürfen nicht trennen. Es ist immer der gleiche Herr, der wirkt. Und so sehen wir hier, dass der Menschensohn auch etwas zu tun hat mit der Gemeinde. Manche denken, das hat nur etwas zu tun mit dem tausendjährigen Reich. Ist nicht wahr. Ist einfach nicht wahr. Johannes sieht also, wie der Menschensohn in Beziehung steht zum Ergehen der Gemeinden in diesen Tagen, in denen Johannes sich befand. Es war er, der der Herrscher ist über alles, der diese Verfolgung über die Gemeinden gebracht hatte. Nicht, dass er der Verfolger war, aber er gab den Verfolgern freie Hand. Er, der der Richter aller ist, er war es, der diese Not, diesen Kummer über die Gemeinden gebracht hatte, denn offensichtlich hatte er etwas in seinem Haus zu richten. Und dass es tatsächlich so ist, das zeigen ja nachher die Sendschreiben, Kapitel 2 und Kapitel 3. Da sehen wir den Richter aller, wie er sein Haus richtet. Also das war das Erste, was Johannes vom Herrn hört und am Herrn sieht. All diese Not, die war vom Herrn verhängt, über die Gemeinden gebracht worden, weil er der Herrscher auch der Christen sein will. Nicht nur der einstmalige Herrscher über alle Welt. Er will jetzt herrschen. Unter den Seinen, in den Versammlungen. Und er will jetzt sein Haus richten. Und daher als nächstes die sieben Sendschreiben. Sie zeigen uns dieses geistliche, dieses sittliche Prinzip, so müssen wir sagen, dieses sittliche Prinzip, dass Gott zuerst sein Haus richtet, bevor er die Welt richtet. Erst ab Kapitel 4 und nachfolgende wird das Gericht, das Gott über die Welt bringt, behandelt. Zuerst richtet Gott sein Haus. 1. Petrus 4, Vers 17, die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfangen muss beim Haus Gottes. Da also beginnt das Gericht, darum an dieser Stelle die Sendschreiben, dann Kapitel 4, jetzt wollen wir das Kapitel 4 aufschlagen. Ich lese die Verse 1 und, ja, zuerst nur den Vers 1. Nach diesem sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan in dem Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune mit mir reden, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Jetzt soll er also sehen, was nach diesem geschehen muss. Nachdem Gott sein Haus gerichtet hat, die Sendschreiben sind gewiss auch eine Zusammenfassung von Gottes Handeln in der Gemeinde, an der Gemeinde, während der ganzen Gemeindezeit bis zur Entrückung. Die Verheißung an die letzte der sieben Gemeinden ist ja die Verheißung der Entrückung. Und so geht von Kapitel 4 an das, was dem Johannes geoffenbart wird, über in die Zeit nach der Entrückung der Gemeinde. Lesen wir von Vers 2 an weiter, die Verse 2 bis 4. Und alsbald war ich im Geiste, und siehe, ein Thron stand in dem Himmel, und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardis, und ein Regenbogen war rings um den Thron, von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Kronen. Wiederum wird gesagt, dass Johannes im Geist ist, der Heilige Geist ergreift ihn. Mir gefällt übrigens dieser Ausdruck, also gefällt ist ein bisschen unangemessen ausgedrückt. Im Alten Testament wird meistens gesagt, der Heilige Geist fällt auf jemanden oder kommt auf jemanden. Nicht nur. Steht auch, dass der Heilige Geist in ihnen war, sie sogar erfüllte im Alten Testament. Aber häufig, der Heilige Geist kam auf sie. So wird auch von Hesekiel gesagt, in Hesekiel Kapitel 8. Hesekiel Kapitel 8, Vers 1. Es geschah im sechsten Jahr, im sechsten Monat, am fünften des Monats, ich saß in meinem Haus und die Ältesten von Juda saßen vor mir. Da fiel da selbst die Hand des Herrn Jahwes auf mich. Nun, warum wird das so ausgedrückt? Damit wird ausgedrückt, dass wir keine Gewalt haben über den Heiligen Geist. Er ist über uns. Er kommt auf uns. Wir ziehen ihn nicht herab. Wir können ihn nicht gängeln. Wir können ihn nicht steuern. Er ist über uns. Und das müssen wir einfach bedenken. Und darum dürfen wir nicht so salopp reden und hoffentlich erst recht nicht salopp denken, dass es einfach darum geht, dass wir den Heiligen Geist haben, sondern es ist der Heilige Geist, der uns erfüllt und ergreift. Er ist Gott und er ist über uns. Also der Heilige Geist ergreift Johannes und so ist er im Geist. Und dann sieht er das, was auch Hesekiel sah, er sieht den Thron. Und siehe, ein Thron stand im Himmel. Das war eine weitere Antwort auf alle Fragen, die Johannes hatte bezüglich seines Ergehens, bezüglich des Leids und der Not, die über die Christen gekommen war. Und bezüglich dieses zynischen Herrschers, der da in Rom auf seinem Thron saß und nur mit dem kleinen Finger zu winken brauchte, und schon wurden Dutzende, Hunderte von Christen abgeführt, umgebracht. Ja, da könnte man ja anfangen zu zweifeln an Gottes Regiment. Aber jetzt sieht er, ein Thron stand im Himmel. Und er begreift, was auch Hesekiel begriff, auch das, was die Mächtigen der Welt tun, was ein Nebukadnezar mit seinen Heeren tat und was ein Domitian mit seinen Beamten und mit seinen Legionen tat, stand alles unter Gottes Regiment. Gottes Thron steht über allem. Es geschieht nichts ohne den Willen dessen, der auf dem Thron sitzt. Und Johannes sagt, auf dem Thron saß einer. Er sieht den gleichen, den Hesekiel gesehen hatte. Und ebenfalls den Regenbogen. Und das ist dem Johannes von Anfang an auch Angeld dafür, dass all diese Not, die jetzt über das Volk Gottes kommt, all die Gerichte und all die Not, die noch über die Welt kommen muss, kommen wird, bis ans Ende, sind Etappen auf dem Weg zum Ziel. Gott hat in seiner Gnade seinem Volk, hat in seiner Gnade bezüglich der Erde und der Menschheit Verheißungen gegeben und diese Verheißungen wird Gott einlösen. Diese Schau vom Thron mit dem Regenbogen um den Thron lässt mich an Habakuk denken. Habakuk, den wir heute Vormittag einmal zitiert haben schon, Habakuk Kapitel 3. Ja, Habakuk hatte ein etwas anders gelagertes Problem gehabt als Hesekiel und ein etwas anders gelagertes Problem als Johannes. Das Problem des Habakuk war ja gewesen, dass Gott scheinbar untätig zuschaut, während in Jerusalem die Gottlosen immer stärker werden und die Gerechten zurückgedrängt werden. Das konnte Habakuk nicht verstehen. Wie lange willst du da zuschauen? Und dann antwortet Gott ja und sagt, ich schaue nicht zu, ich bin die ganze Zeit am Wirken. Ich bin jetzt nämlich daran, das Gerichtswerkzeug zuzubereiten. Und das kommt. Die Babylonier werden kommen. Und nachher beschreibt Gott diese Babylonier und was sie tun werden. Und dass sie Jerusalem zerstören und die Bewohner verschleppen werden. Und jetzt hat Habakuk ganz andere Empfindungen. Jetzt ist ihm das nicht mehr die Sorge, warum Gott nicht eingreift, sondern jetzt ist ihm die Sorge die, dass dieses Volk doch nicht untergehen möchte in Gottes gerechten Gerichten. Ja, Gott ist gerecht, darum sucht er das Volk heim, das muss sein. Aber, oh Gott, inmitten des Zornes gedenke des Erbarmens. So betet er in Habakuk 3, im Vers 2. Habakuk 3, Vers 2. Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Ich habe jetzt verstanden, das Gericht kommt, es ist gerecht, es muss kommen. Aber jetzt fürchte ich mich. Ich fürchte mich. Herr, belebe dein Werk inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Und genau das tut Gott. Habakuk 3 spricht dann davon, das ist jetzt nicht unser Thema. Das ist ein ganz großartiger Psalm, Habakuk 3. Aber Habakuk behandelt auch dieses Thema. Wie ich heute Vormittag sagte, das ist l'idée fixe von allen hebräischen Propheten. Sie sehen durch alle Not, durch allen Untergang, durch alle Katastrophen hindurch sehen sie Gottes Schreiten auf das Ziel zu, nämlich Errettung, Erlösung, Wiederherstellung, Herrschaft, Reich des Messias. Das sieht auch Habakuk. Er redet dann in seinem Psalm von Heil. Du zogst aus zum Heil deines Volkes, sagt er. Also Habakuk betet, dass Gott inmitten des Zornes, des Erbarmens gedenken möchte und dann begreift er, genau das tut Gott. Genau das tut er. Er richtet, weil er gerecht ist, aber in seiner Gnade handelt er im Gericht so, dass durch das Gericht Errettung entsteht. Um den Thron, von dem alle Gerichte ausgehen, ist der Regenbogen. Und ich weiß noch, als das mir aufging beim Lesen, beim Arbeiten, Studieren des Buches der Offenbarung, dass die Gerichte, die in diesem Buch beschrieben werden, nicht ein Selbstzweck sind, sondern dass die Gerichte Gottes Mittel sind, um Heil zu wirken, um unzählige Menschen zu retten,
Da wurde ich so froh, das zu sehen. Aber so ist eben Gott. So ist Gott. Das ist eben der Regenbogen, der um den Thron ist. Den sieht hier Johannes. Und wir dürfen wirklich daran denken, immer wieder daran denken, auch wenn Not und Leid und Schmerzliches über uns kommt, es sind Mittel, die Gott verwendet, uns zum Heil. Dann sieht er als nächstes, Johannes im Vers 4, rings um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste. Wer sind diese Ältesten? Diese Ältesten repräsentieren die vollendete Gemeinde. Und zwar wird das deutlich an ihren Merkmalen. Sie sind bekleidet mit weißen Kleidern. Und sie haben auf ihren Häuptern goldene Kronen. Was damit gemeint ist, das hat uns Johannes schon gesagt, in den Kapiteln 1, 2 und 3 nämlich. Im Kapitel 1 sagt er, dass Jesus Christus uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blut. Er hat uns gewaschen mit seinem Blut. Die, die hier weiße Kleider haben, sind solche, die durch den Glauben an Jesus Christus gewaschen worden sind. Und sie sind gemacht worden zu Priestern. Weiße Kleider. Das weiße Kleid, das war das Priestergewand des hohen Priesters am großen Versöhnungstag. Da hat er ein ganz weißes Gewand. Weiße Kleider, Kronen, gekrönt. Das ist einerseits ein Hinweis auf das Königtum, wiederum Offenbarung 1, 5 und 6. Er hat uns gewaschen in seinem Blut und uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Dann die Kronen, von denen sprechen einige der Sendschreiben. Das zweite Sendschreiben und das sechste Sendschreiben. Im zweiten Sendschreiben, das Sendschreiben an Smyrna, Vers 10, sei getreu bis zum Tod und ich werde dir die Krone des Lebens geben. Also solche, die im Glauben ausharren und im Glauben, durch Glauben überwinden, werden gekrönt. Und Offenbarung 3, Vers 14, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Also die Gekrönten sind solche, die zur Gemeinde gehören. Also all diese Eigenschaften zusammengenommen zeigen uns, dass diese 24 Ältesten auf den Thronen mit diesen Kleidern und mit ihren Kronen, das ist die nunmehr vollendete Gemeinde. Die entrückte Gemeinde. 24 an der Zahl, wahrscheinlich in Anlehnung an die 24 Priesterklassen, die im Tempel Salomos Dienst hatten. Aaron hatte natürlich sehr viele Söhne und Söhnsöhne und die haben sich verbreitet und am Schluss waren so viele, dass nicht alle gleichzeitig im Tempel dienen konnten, ist ja offenkundig. Und so hat man die Nachkommen Aarons in 24 Klassen eingeteilt und die haben, der Reihe nach, haben sie Dienst getan. War immer eine Gruppe dran, 24, das hat David so eingerichtet. Steht in 2. Chronik, ich glaube Kapitel 20, 20, 21, dort wird das genau beschrieben, genau gezählt, 24. Und so scheint mir hier die Zahl 24 ein Hinweis darauf zu sein, auf die vollständige Priesterschaft. Alle sind jetzt zusammen. Das heißt, die ganze neutestamentliche Gemeinde, die ganze Gemeinde entrückt, vollendet, alle Priester zusammen. Es ist ja jetzt auch so, dass nie alle Priester gleichzeitig dienen. Natürlich in dem Sinn, dass jeder Einzelne von uns und jede Gemeinde für sich, aber wir sind nie alle zusammen, alle Gläubigen zusammen, nie. Wir werden es aber einmal sein. Wir werden einmal alle Erlösten zusammen um den Thron, die ganze Priesterschaft, den Herrn anbeten.